So, dann herzlich willkommen zu dieser sommerlich frühen Stunde. Genau. Letztes Mal war ja nur virtuell. Ja. Ich hoffe, dass die Knackserei irgendwann noch aufhört. Wenn nicht, müssen wir damit leben. Das letzte Mal war nur virtuell. Ja. Und ich werde jetzt mal noch ganz, ganz knapp ein bisschen wiederholen, was ich da gemacht habe in meinem stillen Kämmerlein, ja, was Sie sich vielleicht angehört haben oder auch nicht. Und dass wir jetzt, sagen wir mal, noch ein bisschen reinkommen in die ganze Geschichte. Ja. Und wenn wir das gemacht haben, dann werden wir mal anfangen hier mit den Sprachbasics. Da habe ich ja auch schon ein bisschen was zu gemacht in dieser Aufzeichnung. Ja. Gut. Dieses Programm kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, wenn Sie es schon installiert haben. Das ist nämlich Eclipse, unsere Entwicklungsumgebung. Ja? Und ich habe schon ein paar Worte dazu gesagt, nämlich das ist sicherlich ein Programm, was sehr, sehr viele Sachen kann. Wir werden aber halt nur eine ganz kleine Untermenge davon benutzen. Und im Grunde genommen, wenn Sie selber experimentieren, ich würde nicht über den Weg gehen, so, jetzt kaufe ich mir mal ein Eclipse-Buch. Das hat 1000 Seiten, da fange ich mal bei Seite 1 an. Heute schaffe ich 50, morgen vielleicht noch 20. Und wenn ich es noch 3 Wochen mache, habe ich die 1000 Seiten durchgelesen. Klammer auf, aber natürlich nichts davon behalten. Ja. Wenn Sie es so machen, werden Sie nie fertig. Ja. Sondern ich würde Ihnen raten, machen Sie es so im Pattern-Matching-Verfahren. So, der Gro hat in der Zentralübung, wenn er eine neue Klasse wollte, hat er da irgendwo geklickt. Ja? Und wenn ich nicht weiß, ob jetzt mit rechts oder links, dann frage ich den Gro nochmal. Aber wo jetzt genau und ob man es noch auf 50 andere Arten machen kann, ist mir jetzt erstmal wurscht. Wenn ich meine Klasse habe, bingo, schön, dann mache ich mir keine Gedanken mehr. So, und dann hat der Gro das gemacht, jetzt muss ich für die Bankaufgabe sowas Ähnliches machen. Ja, also so ein bisschen im Pattern-Matching-Verfahren. Anders kommen wir sozusagen da nicht hin, wenn wir jetzt Eclipse zu systematisch machen. Ich hoffe, dass wir im Verlauf der Zentralübung genügend Funktionen demonstrieren, also dass ich sie demonstrieren kann, sodass das auch halbwegs vollständig ist. Ja? So, jetzt nochmal zu den Grundkonzepten. Ja? Wir hatten ja gesagt, Java ist einerseits imperativ. Ja, das heißt, wir haben sowas wie eine lineare, mehr oder minder zunächst lineare Abfolge von Befehlen, Statements, die werden halt abgearbeitet. Und jedes Statement ändert sozusagen den Zustand des Speichers auf irgendeine Art, indem es Variablen, wir werden heute noch sehen, was das ist, irgendwelche Werte zuweist, irgendwelche Berechnungen macht oder anderen Käse. Ja? Also insofern ist Java also eine imperative Programmiersprache. Dann haben wir gesagt, Java ist auch objektorientiert. Ja, was war das nochmal? Naja, wir hatten 2 Konzepte, die da eine Rolle gespielt haben, nämlich Klassen und Objekte. Ja, und Klassen waren sozusagen Baupläne und Objekte waren die Entitäten, Objekte, Dinge, die man von diesen Bauplänen sozusagen erstellen konnte. Ja. Und nehmen Sie einen Bauplan für ein Haus, das ist quasi ein Stück Papier. Ja, da steht drauf, wo welche Balken hin müssen, welche Ziegelsteine und welche Rohre. Und von dem Bauplan können Sie 50 Häuser bauen. Ja, der Bauplan ist die Klasse und die 50 Häuser sind die Objekte. Ja, und das ist also ganz wesentlich und ein ganz wesentliches Strukturelement beim objektorientierten Programmieren. Ja, wir haben gesagt, diese Objekte fassen eigentlich 2 Dinge zusammen, nämlich Daten, ja, also Zustände und ein Verhalten. Und diese Zustände waren über diese Fields realisiert und das Verhalten über die Methoden. Methoden waren so eine Art kleine Programmchen, die eine bestimmte Funktion ausgeführt haben. Da haben wir als Beispiel gehabt die Fahrräder. Die Fahrräder hatten zum Beispiel als Zustand den aktuellen Gang. Und als Verhalten zum Beispiel einen Gang hochschalten oder beschleunigen. Ja? Und das ist eben die ganz wesentliche Modellierungssicht, die implizit durch das objektorientierte Modell vermittelt wird. Alle Dinge unserer Anschauung, ja, haben in dieser Denke einen Zustand Und alle Dinge unserer Anschauung haben auch ein Verhalten. Ja? Beispiel Gro, Zustand, keine Ahnung, Turnschuhe, ja? Turnschuh gleich 1 und Verhalten läuft auf und ab und macht mit den Armen rum. Ja? Anderes Verhalten erzählt Witzchen, drittes Verhalten kratzt sich am Hinterkopf. Ja? Das sind halt alles Dinge, die groß machen können. Ja? Jetzt Autos können andere Dinge machen, Bruttosozialprodukte können andere Dinge machen. Ja? Also es gibt konkrete und abstrakte Dinge und die haben einen Zustand, die können Sachen machen. Und das ist schon alles. Ja? Das heißt, die ganze Modellierungsdenke, die haben wir im Prinzip bei Datenbanken schon gehabt, im Entity-Relationship-Diagramm zum Beispiel. Ja? Da gab es halt auch Entities. Entities waren nichts anderes als, wenn Sie so wollen, klassenartige Objekte. Ja? Und die konkreten Ausprägungen, das haben wir auch auf mehreren Folien gesehen, waren halt die Zeilen in der jeweiligen Tabelle. Also der Klasse entsprach die Tabellenstruktur und den Objekten quasi einzelne Zeilen da drin. Also zum Beispiel Professoren. Ja? Professoren, haben wir gesagt, haben den Zustand Rang, Raum und so weiter. Und da gab es halt jede Menge davon. So, dann haben wir gesagt, der Unterschied war, dass Objekte, die wir jetzt in Java haben, die haben halt auch noch ein Verhalten. Und das müssen wir halt programmieren. Okay? Und das ist das, mit dem wir uns eigentlich beschäftigen wollen. Wie verhalten sich Objekte? Okay? So, dann hatten wir dieses Fahrradbeispiel, haben Sie sicher auf den Folien gesehen. Dann habe ich noch ein Beispiel gemacht, mit Bienen und Blumen. Ja? Lass mal schauen, hier zum Beispiel die Bienendemo, aber eigentlich wollte ich Ihnen die Klasse Bee zeigen, Little Bee. Ja? Also das war zum Beispiel jetzt so eine Klasse, wie wir sie hier programmiert hatten. Ja? Also da stehen manche Sachen, die wir vielleicht schon begreifen, andere Sachen, die wir überhaupt noch nicht begreifen. Also was public ist, interessiert uns für den Moment mal nicht, heißt einfach nur, dass man diese Dinge öffentlich benutzen kann. Also andere Klassen können dieses Zeug, wo public davor steht, sozusagen zugreifen. Dann gibt es noch private, das ist schon intuitiv, das darf man halt nicht. Ja, das hat einen bestimmten Zweck, werden wir noch sehen. Dann gibt es das Stichwort class, also alle diese Dinge, die jetzt in lila da sind, das sind halt typische Schlüsselwörter in der Java-Sprache, die eine ganz vorgefertigte Bedeutung haben. Ja? Und des Extents und des Implements komme ich gleich noch drauf. Für den Moment ist einfach nur wichtig, wir haben eine Klasse gemacht und diese Klasse ist ein Bauplan für eine kleine Biene. Ja? Und kleine Bienen haben typischerweise an ihrem, ja, die Biologen werden es besser sagen, an irgendeiner Hinterbein-Haarstruktur irgendwie die Pollen, die sie eingesammelt haben. Ja, es hat bestimmt auch noch einen coolen Fachnamen. Ja? Und wir nehmen mal an, wir sind Informatiker, die Welt ist für uns simpler. Wir wollen nur einfach als Zustand haben, wie viel Pollen die Biene jetzt gesammelt hat. Ja? Das ist einfach das Field, ein Field und in dem Fall eine doppelt genaue Zahl, und zwar eine doppelt genaue Fließkommazahl. Ja? Das heißt, wir hätten es vielleicht auch mit Integer modellieren können. Die Details sehen wir noch, wo da die Unterschiede sind. Ja? Und dann hat die kleine Biene 3 Verhaltensmöglichkeiten, also 3 Methoden. Sie kann stechen, sie kann schnarchen und sie kann Pollen einsammeln. Ja? Schnarchen deswegen, weil wir außer der Maya nämlich auch nachher noch den Willi haben wollen. Und jeder weiß, dass der Willi ein Signature Behavior hat, nämlich Schnarchen. Okay. Jetzt diese Behaviors sind hier ganz simpel umgesetzt. Also Stechen zum Beispiel könnte halt wesentlich komplexer sein, könnte also noch einen Stachel beinhalten und irgendwie noch Unterteile, Chitingerüste, irgendwelche Motormechanismen, die den Stachel dann ausfahren und dann noch eine Giftdrüse und was weiß ich. Und das heißt, das Stechen kann durchaus auch ein komplizierterer biologischer Vorgang sein. Ist Ihnen ja besser bekannt als mir. Für uns ganz simpel, wir wollen, wenn die Biene sticht, einfach nur auf der Konsole, das ist das Ding hier unten, was ausgeben. Ja? Und das machen wir einfach mit dem Befehl System Out Printline. Und danach kommt irgendwas in Anführungszeichen, was wir ausgeben wollen. Okay? Das ist jetzt für den Moment sozusagen einfach mal eine simple Art, um zu sehen, wenn ich dieses Verhalten anstoße, triggere, ausführe, dann passiert irgendwas. Ja? Da werden wir nachher noch feinere Dinge bekommen. Gut. Und das ist jetzt also der Bauplan für die kleine Biene. Und dann hatten wir noch hier dieses Programm, ja, oder diese Klasse B-Demo. Ja. Und da hatte ich Ihnen gesagt, wenn wir ganz viele Klassenbaupläne machen mit ganz vielen unterschiedlichen Verhalten, ja, wird es typischerweise so sein, dass das Verhalten von der einen Klasse sich wieder beim Verhalten von anderen Klassen bedient und dass sie sich munter gegenseitig irgendwie aufrufen. Aber irgendwo müssen wir ja anfangen mit dem Programm, ja? Weil wir haben gesagt, imperative Programmierung, irgendwo muss es mal einen Beginn geben. Und dieser Beginn ist für uns diese Methode Public Static Void Main String Args, die hat immer genau diese gleiche Signatur. Was das bedeutet, da kommen wir noch drauf. Das ist jedenfalls der Einstieg. Ja? Das heißt, und diese Klasse B-Demo ist als Klasse für uns eigentlich gar nicht relevant. Die ist nur der Container, wo wir diese Methode drin haben, mit der wir anfangen. Deswegen heißt das Ding auch Demo. Ja? Jetzt erste Zeile, little b willy gleich new little b. Ja? Das ist ganz entscheidend. Denn wir hatten die Klasse Little B und jetzt machen wir uns ein Objekt davon und nennen dieses Objekt Willy. Ja? Dann machen wir uns noch ein zweites Objekt und das nennen wir Maya. Ja? Und das ist genau dieses Prinzip. Wir wissen, die Bienen sind so gemacht, die haben den Zustand mit dem Pollen und das Verhalten. Und jetzt können wir uns ganz viele davon machen. Ja? Und wichtig ist, diese Objekte, das werden wir jetzt auch gleich nachher noch sehen, bei den Objekten hat jedes Objekt einen eigenen Zustand. Also der Willi hat eine andere Menge von gesammeltem Pollen als die Maya. Ja, ist also jeder ein eigene Variable, einen eigenen Zustand. Wir wissen ja, typischerweise sammelt der Willi sehr viel weniger als die Maya. Müssen wir ausdrücken. Aber das Verhalten ist denen sozusagen gemeinsam. Ja, das heißt, sie brauchen den Code, das Programm, was das Verhalten, sagen wir mal, definiert, müssen es halt nur einmal bei der Klasse programmieren. Ja? Und dann wird es aber auf den Objekten ausgeführt. Das sehen wir noch. Okay? Gut. So, also wenn wir jetzt zum Beispiel hier Maya Sting, ja? Das ist jetzt zum Beispiel der erste Aufruf, wo wir ein Verhalten von Maya sozusagen ausführen. Das heißt, wir haben unser Maya-Objekt, wir haben unser Willy-Objekt, die stehen halt erstmal da und machen nichts. Wenn wir wollen, dass sie was machen, müssen wir sagen, Pup, mach mal was. Und dann macht die Maya hepp und sticht. Ja? Und das ist ganz typisch für das Objektorientierte. Die Objekte sind da, ja? Und sie werden nur dann irgendwie aktiv, wenn wir sozusagen eine Methode auf ihnen ausführen. Und das ist jetzt typischerweise bei Programmen, die nur einen Kontrollfluss haben. Es gibt bei Java auch die Möglichkeit, dass sie das sozusagen parallel machen. Das werden wir aber hier nur ganz, ganz am Rande behandeln. Ja? Gut, wenn die Maya sticht, kann auch der Willi schnarchen und so weiter und so fort. Ja? Das ist also alles, sagen wir mal, relativ einsichtig. Ja? Und dann haben wir auch gesagt, in dieser Geschichte, in diesem Recording entwickle ich das ja noch ein bisschen detaillierter, dass es also natürlich auch Bienen gibt, von denen wir sammeln. Ja? Und so eine Biene, die hat halt so viel Pollen, wie sie hat, zu einem gewissen Zeitpunkt. Und man kann von der Biene Pollen ernten. Und da sehen wir schon, das hier ist der Methodenname und das hier ist unser erstes Argument. Ja, das heißt also, wie viel will ich ernten? Und diese Harvest Pollen gibt auch nachher aus, wie viel geerntet wurde. Beziehungsweise, Das ist einfach nur ein Convenience. Wir könnten hier auch Void haben und hier keinen Return, für die es schon ein bisschen besser können. Ja? Wenn ich also vorher Amount Pollen hatte und dann How Much davon wegnehme, habe ich nachher eben noch Amount Pollen minus How Much und das weise ich wieder dem Ding zu. Kommt auch gleich noch im Detail. Einfach nur so intuitiv. Ja? Wir haben eine Biene, von der wird Pollen geerntet. Sie hat vorher 100 Milligramm, die Biene nimmt 50 weg, hat sie hinterher noch 50. Ja? Das heißt also, der Zustand ändert sich, indem Objekte das Verhalten von anderen Objekten benutzen. Okay? Und hier zum Beispiel unsere kleine Biene. Ja? Wenn die also Pollen sammelt, dann sammelt sie den von einer bestimmten Blume. Ja? Und wir bedienen uns hier des Verhaltens Harvest Pollen von dieser Blume und fügen es unserer Menge von Pollen, die wir haben, hinzu. Ja? Macht diese Zeile hier. Also wir haben das Objekt, zum Beispiel die Maya, und die Blume, die nennen wir jetzt mal Horst. Ja? Und dann geht die Maya zum Horst hin und sagt, gib mir 10 Milligramm Pollen. Und das ist was die Maya an Verhalten von der Blume ausführt. Ja, sie weiß, die Blume kann mir 10 Milligramm geben. Ja? Dann geht die Blume hin und sagt, ich bin eine Blume, ich habe 100. Ja, hier gebe ich dir 10, habe ich hinterher noch 90. Da. Dann geht die Maya hin und sagt, vielen Dank, und packt sich's an die Hinterbeine und fliegt weg. Ja? Das ist genau das, was hier passiert. Okay? Und in dieser B-Demo ist es halt so, wir haben halt eine ganze Menge von Blumen, hier in dem Fall 2, eine Blume und hier machen wir noch eine Blume. Wir könnten auch 50 weitere Blumen machen, ist eigentlich wurscht. Und die Maya sammelt hier schon mal von der Blume 1 was ein. Ja? Und die Maya sammelt dann auch von der Blume 2 was ein. Sie könnte auch von der Biene, von der Blume 50 was einsammeln, ist eigentlich egal. Ja? Und das ist das ganz typische Verhalten eben, wie objektorientierte Programmierung funktioniert. Ja? Eine ganze Menge von Objekten und die benutzen das Verhalten voneinander gegenseitig. Bang, das ist es. Ja? Jetzt hat vor der Übung jemand gefragt, naja, lieber Groth, da war doch noch was. Ja? Nämlich, hier gab es doch noch diese ominöse Zeile beziehungsweise diese 4 Wörter, Tokens, Dinger. Ja? Gut, also das erste, Extends Flying Insect, das ist ein weiteres Feature von objektorientierter Programmierung, was wir schon angesprochen haben, nämlich die sogenannte Vererbung. Ja? Wenn Sie sozusagen Ihre Objekte immer neu programmieren müssten, da hätten Sie schon eine ganz schön harte Zeit. Ja? Sondern was Sie ja öfter mal wollen, ist zu sagen, naja gut, eine Biene ist ja ein komplexes Ding. Eine Biene kann fliegen, stechen, was weiß ich, Larven aufziehen, bla 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 bla. Ja? Und das ist halt im Prinzip, sind es alles Eigenschaften, die vielleicht andere Bienenartige halt auch haben. Also Hornissen haben das vielleicht und Wespen, keine Ahnung. Da könnte ich mir also eine Klasse Bienenartige machen und von der ableiten, nämlich die Biene, die Hornisse und so weiter. Ja? Und in unserem Beispiel ist es eher simpel, denn wir sagen, alle diese Dinger, die wir haben, also Bienen, fette Fliegen, Hornissen, dieses ganze Geschmeiß, ja, das sind alles fliegende Insekten. Und demnach haben wir hier sozusagen eine Klasse fliegendes Insekt, wo wir sagen, alle fliegenden Insekten können langsam fliegen. Ja? Und deswegen steht bei der Klasse Little Bee Extends Flying Insect. Das heißt, die Biene ist ein fliegendes Insekt und jede Biene kann alles, was ein fliegendes Insekt kann. Ja? Sie hat auch alle Zustände. In dem Fall haben die keine Zustände, könnte man aber auch haben, zum Beispiel momentane Fluggeschwindigkeit oder sowas. Ja? Das heißt also, wir können in der objektorientierten Programmierung haben wir eine Abstraktionshierarchie. Ja? Es gibt also abstraktere Klassen, die abstraktere Dinge kodieren und wir werden immer spezieller, je weiter wir davon ableiten. Ja? Und Flying Insect könnte zum Beispiel wieder abgeleitet sein von Insect. Ja, und Insekt könnte wieder insektenspezifisches Verhalten kodieren. Bienen sind Insekten, oder? Ich meine, man weiß ja nie, Erdbeeren sind ja auch Nüsse und kann nie wissen, was biologisch alles so richtig ist. Ja? Gut. Genau. Und das ist also was ganz Wesentliches. Das haben wir bei Datenbanken gehabt und das haben wir bei den Bicycles auch schon gehabt. Und das ist das, warum wir hier bei der Little Bee, ja, warum wir hier Extends Flying Insect sagen. Ja. Ganz wichtig, in Java kann eine Klasse nur von genau einer Oberklasse erben. Ja. Also nicht von mehreren. Das geht in Sprachen wie C++, hat aber leider einige sehr unschöne Nebeneffekte, macht die Sache sehr kompliziert. Deswegen ist es in Java nicht so. Ja. Jetzt gibt es außer diesem Extends aber noch was, nämlich dieses Implements ICANN's Ding. Ja? What soll das denn? So, also, offensichtlich fliegende Insekten sind Dinge, die fliegen können. Nice. Ja? Jetzt haben wir ja die Hornissen, die Bienen, die Wespen, die ganzen Viecher, die stechen können. Ja? Also wäre doch nett, wenn wir auch so eine Klasse haben von stechenden Insekten. Wäre machbar, aber dann haben wir natürlich das Problem, die Biene kann nicht gleichzeitig ein fliegendes Insekt und ein stechendes Insekt sein, weil wir nur von einer Klasse ableiten, erben dürfen in Java. Ja? Wenn Sie sozusagen mehr abstrakte Verhaltensweisen vorschreiben wollen, sagen wir es mal so, dann benutzen Sie sogenannte Interfaces. Ja? Und ICANN's Ding zum Beispiel ist ein Interface. Ja? Und dieses Interface sieht so aus. Ja? Sieht im Prinzip aus wie eine Klasse. Ja? Aber die Methode Sting ist gar nicht ausprogrammiert. Da kommt keine geschweifte Klammer und irgendein schöner Programmcode, sondern steht nur Public Void Sting, bumm. Was bedeutet das? Was soll dieser Kram? Naja, Interfaces sagen lediglich, welche Methoden eine Klasse bereitstellen muss, die dieses Interface implementiert. Ja? Und das Schöne ist, eine Klasse kann beliebig viele Interfaces implementieren. Das heißt, dieses Interface ICANN-Sting sagt, hallo, ich bin ein Vertrag. Ja? Und jeder, der mich implementiert, muss diesen Vertrag einhalten. Und Vertragsbestandteil ist, dass jeder, der mich implementiert, eine Methode bereitstellen muss, die sagt, wie es sticht. Ja? Das Ding, was da in Rede steht. Okay? Und das tut ja die kleine Biene auch, genau wie die Hornisse. Ja? Wenn wir die kleine Biene nochmal anschauen. Die kleine Biene hat eine Methode, die sagt, wie eine kleine Biene sticht. Ja? Und damit ist sie sozusagen berechtigt zu sagen, ich implementiere ICANN's Ding. Sie könnte auch noch ICANN-Sing implementieren oder ICANN-Dance oder heute ist ein schöner Tag. Also ist alles möglich. Ja? Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja schön, Vertrag, was interessiert die Biene? Die Biene kann doch das Ding auch so implementieren. Warum muss sie denn den Kram da machen? Ja? Das ist jetzt insofern interessant, als wir natürlich auch sagen können, ich habe ein Objekt und dieses Objekt ist ein ICANN's Ding. Ja? Jetzt wissen wir nämlich nicht genau, was dieses Something ist. Es könnte eine Hornisse sein, es könnte eine Biene sein, es könnte alles Mögliche sein, aber wir sind uns sicher, dass es stechen kann. Ja? Wie es sticht, ist seine Privatsache. Es kann Megapeaks, Superpeaks, bisschen Peaks. Es ist mir wurscht an der Stelle. Ich will nur, dass ich dieses Objekt, Some Stinger, nachher in dieser Weise verwenden kann, dass ich sagen kann, Some Stinger Sting. Ja? Weil ich weiß, wenn ein Objekt von der Art dieses Interfaces ist, dann kann es auf jeden Fall stechen. Okay? Jetzt, hier haben wir ja offensichtlich irgendwo, wo ist denn der Horst? Genau, wir haben eine böse Hornisse, eine ärgerliche Hornisse erzeugt und die haben wir Horst genannt. Ja? Das ist einfach das, was wir schon die ganze Zeit haben. Ja? Und der Horst kann schnell fliegen, langsam fliegen, bla 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 bla, richtig derbe zustechen, was auch immer. Aber hier machen wir dann eine ganz lustige Geschichte. Wir haben ja die Variable SomeStinger, die erstmal nur eine Variable ist. Wir sehen heute noch genauer, was das ist. Und jetzt kann ich sagen, ich will unter SomeStinger jetzt mal den Horst verstehen. Ich könnte später auch noch sagen, SomeStinger soll jetzt aber die Maya sein. SomeStinger ist doch nur ein Name, genau wie Willi und Horst und Maya. Ja, sind alles nur Namen, und zwar Namen für Objekte. Und mit der Zeile, die gerade markiert ist, sage ich nichts anderes, als dass ich sage, ich habe meinen Namen Horst, ja, und Sams Dinger soll einfach ein anderer Name sein, in dem Fall für Horst. Ja. Das System weiß aber Sams Dinger, da weiß ich gar nicht genau, was das ist eigentlich. Ich weiß nur, dass es stechen kann. Also kann ich in der nächsten Zeile sagen, Sams Dinger sting. Okay. Und jetzt können Sie sagen, ja gut, ja, ich habe es irgendwie kapiert, aber irgendwie ist es doch auch ein bisschen sinnlos. Ja. Naja, es wird dann interessant, wenn Sie Programmcode schreiben, der, sagen wir mal, einer allgemeineren Verwendung zugeführt werden soll. Ja. Weil dann, also Beispiel, ja, wenn Sie was, nehmen wir mal an, Sie wollen über Zahlen reden. Ja. Und Sie wissen, eine Zahl kann man eigentlich in den allermeisten Fällen addieren mit einer anderen Zahl. Ja? Das geht für natürliche Zahlen, für komplexe Zahlen, für reelle Zahlen, für Quaternionen, für alles Mögliche. Ja? Alle Arten von Zahlen kann man addieren. Das heißt, Sie könnten entweder eine abstrakte Klasse bauen, wo Sie jetzt sagen, okay, abstract class can be added to something else, ja? Und könnten dann in dieser sozusagen ja, abstrakteren Oberklasse diese Methode add definieren. Das ist aber jetzt nicht so klug, denn wie Sie wissen, ist die Addition komplexer Zahlen ganz anders als die Addition von, sagen wir mal, natürlichen Zahlen. Also es ist doch viel cooler, ich mache ein Interface, can be added to, ja, und sage einfach nur, hört her, liebe Leute, alle, die meinen Vertrag erfüllen, müssen addieren können, ja. Und da kann ich irgendwo im Programmcode, wenn ich irgendeine Plus-Operation mache, kann ich das sehr allgemein schreiben, kann einfach nur sozusagen sagen, irgendwas ist von diesem Interface-Typ und kann dann nachher Add drauf aufrufen, ohne dass ich genau weiß, wie es geht. Denn das machen ja die einzelnen Klassen für mich. Das ist der Hintergrund, ja? Nur so als Background. Ein Wort der Vorsicht. Wir haben... Servus, huhu, Vorlesung. Also ein Wort der Vorsicht an dieser Stelle. Wir haben viele Konstrukte hier, die ich Ihnen nur vorstelle, damit Sie, wenn Sie denn mal rumexperimentieren, sagen können, ja, habe ich schon mal gesehen, brauche ich jetzt nicht unbedingt in allen Details, aber habe ich schon mal gesehen. Wenn ich die Sachen nicht erwähne, dann sehen Sie es und sagen, what? Ja, und das ist natürlich ein gewisses Problem. Deswegen Interfaces brauchen wir eigentlich gar nicht so wichtig, ist für uns nicht so wichtig. Ich erkläre es aber deswegen trotzdem, damit man es mal gesehen hat. Gut. Im Grunde ist das nur die Wiederholung von dem, wo wir hingekommen waren. Ja, und der Stand ist, oder der Stand sollte sein, wir haben ungefähr eine Vorstellung, was Klassen sind, ungefähr was Objekte sind. Wir wissen noch nicht genau, wie wir das alles selber programmieren, aber wir haben so eine grobe Ahnung, da ruft jeder jeden irgendwie auf. Ja? Das ist praktisch so die Take-Home-Message an dieser Stelle. Ja? Bitte sehr.
Ja, ich erzeug doch dann im Eichensdinger ein Objekt von Interface
Eichensdinger. Nein. Also die Frage war, ich erzeuge doch mit dieser Zeile, hinter der jetzt der Cursor blinkt, ein Objekt, des Interfaces I can sting. Nein, 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 tun Sie nicht. Das Einzige, was Sie tun, ist, Sie vereinbaren einen Variablennamen und sagen, es gibt hier einen Variablennamen, ja, der heißt Sam Stinger und der ist vom Typ I can sting. Aber Sie erzeugen noch gar nichts. Ja. Erzeugen tun Sie nämlich mit new. Ja. Was ich also auch machen könnte, nehmen wir mal an, diese Zeile. Ja? Die macht eigentlich zwei Dinge gleichzeitig. Nämlich sie vereinbart einen Variablennamen, Horst, und der ist vom Typ Angry Hornet. Das ist das Erste, was diese Zeile tut. Aber sie weist diesem Horst auch gleich ein neues Objekt zu, was sie hier mit diesem Ausdruck erzeugt. Ich kann das ganze Ding auch auseinanderziehen, ja, und hier hinter einen Strichpunkt machen. Und es so schreiben, ja? Dann habe ich aus einer Zeile zwei gemacht und ich habe genau das auseinandergezogen, was bei Ihnen jetzt Verständnisschwierigkeiten macht, nämlich eine Variablendeklaration und eine Benutzung dieser Variable, ja? Also die Deklaration ist die, in der Zeile über dem blinkenden Cursor. Ja? Da sage ich nur, ich habe einen Namen, der ist Horst und das ist eine ärgerliche Hornisse. Mehr habe ich noch nicht gemacht. Ich habe keine Hornisse erzeugt, ich habe sie nicht benutzt, ich habe gar nichts gemacht. Ja? Und in der Zeile, wo es blinkt, da erzeuge ich mit dem New Angry Hornet eine neue, ja, blanke Hornisse, an der noch nichts verändert wurde, die einfach so fabrikneu hingestellt wird und weise sie dieser Variablen, diesem Namen zu. Ja? Was das bedeutet, kommen wir auch gleich noch drauf. Ja? Also das ist wichtig. Und insofern, die Vereinbarung I can sting some stinger macht gar nichts. Sie sagt nur, Hallöchen, hier gibt es einen Namen und der ist von dem Typ. Ende der Diskussion. Nichts wird nichts erzeugt, nichts gemacht, nichts benutzt. Einfach nur eine Vereinbarung getroffen. Ja? Genau. Und dann, ja?
Kann ich dann auch über dieses, also Samstinger ist ja dann gleich Horst.
Ja.
Kann ich dann auch über das Samstinger dann auch auf die Methoden von dem Angry Hornet zugreifen? Geht es dann?
Eine interessante Frage. Also die Frage war, Samstinger ergibt sich ja aus Horst, ja? Ist gleich sollte man nicht sagen, sondern dieses einfache ist gleich lesen Sie am besten als ergibt sich aus. Ja? Das heißt also, dem Samstinger wird also Horst zugewiesen. Und hinter Horst liegt ja schon ein Hornissenobjekt. Also der Variablename ist schon benutzt worden und da ist schon ein Objekt sozusagen dran geklebt worden. Ja? Und die Frage war jetzt, kann ich mit Samstinger auch andere Hornissenmethoden benutzen? Ja? Weil Horst ist ja eine Hornisse. Ja? Nein, über Samstinger können Sie nicht auf die hornissenspezifischen Methoden zugreifen, weil Samstinger einfach nur sagt, hallo, ich bin jemand, der stechen kann. Dass eine Hornisse auch noch irgendwie Bienenvölker angreifen kann und mit den Fühlern schlackern und was auch immer Hornissen sonst noch machen, das weiß ja Samstinger irgendwie nicht oder das System an der Stelle. Ja? Sondern wenn Sie da an die speziellen Hornissenmethoden ran wollen, müssen Sie schon über den Horst gehen. Okay. Interessanterweise wird jetzt aber, wenn Samstinger Sting ist, da wird die Stechmethode von der Hornisse ausgeführt, ja? Und nicht die Stechmethode von einer Biene. Können wir gleich noch sehen. Da war noch eine Frage.
Ja, ich wollte fragen, funktioniert jetzt der Code, der zwischen Angry Hornet und Horst kein Ist-Gleich steht?
So, hier, ja. Ja, klar, funktioniert er. Also die Frage war, funktioniert der Code, wenn zwischen hier an dieser Stelle, wo jetzt quasi der Cursor blinkt, ja, wenn da wollten Sie gerne ein Ist-Gleich haben. Ja? Also der Code funktioniert so, können wir auch gleich mal loslaufen lassen. Ein Ist-Gleich ist an dieser Stelle ziemlich unsinnig. Es macht keinen Sinn. Weil was diese Zeile, in der Cursor blinkt, einfach tut, ist zu sagen, wir haben einen Variablennamen, der soll Horst sein, der könnte auch ABC325 sein, ist vollkommen wurscht, können wir uns selber aussuchen. Und diese Variable ist vom Typ Angry Hornet. Und das ist eine Deklaration, weil das ist gleich, ist ja ein Zuweisungsoperator und den können Sie erst benutzen, wenn Sie irgendwas haben zum Zuweisen. Ja? Also Sie müssen, also Namensvereinbarungen sind so ein bisschen Schall und Rauch an erstmal. Ja? Bingo, so ist es. Ja. Das ist halt in der Zeile drunter. Ja. Da habe ich eine Angry Hornet Fabrik neu erzeugt und weise sie dem Namen Horst zu. Okay? Gut. Wie gesagt, die Details kann man jetzt auch noch nicht verstehen, weil wir die ja im Detail noch gar nicht gemacht haben. Das ist das didaktische Vorgehen im Java Tutorial, den Leuten erstmal zu sagen, Leute, hier, das ist Objektorientierung, orientiert euch mal grob. Jetzt schauen wir uns die Sachen genauer an. Jetzt tun wir das auch. Jetzt in diesem Moment. Ja? Gut. Language Basics. Ja? So. Also. In diesem Kapitel, ja, gibt es eine ganze Menge von Sachen, die wir besprechen. Ja? Und diese Sachen, die wir besprechen, sind alle auf diesen Webseiten erklärt. Also jedes Ding auf seiner eigenen Webseite. Ich habe die Links auch angepasst, die sollten jetzt auch so funktionieren. Ja? Und ich rate Ihnen schon, Lesen Sie es einfach durch. Es ist wirklich ein schön gemachtes Tutorial. Da arbeiten viele Leute seit vielen Jahren dran. Das ist sozusagen in sich echt eine stimmige Sache. Ich habe es auch damit damals gelernt und ich finde, es macht Sinn. Ja, gut. Also, Variablen. Wir haben ja schon eine ganze Menge jetzt drüber gehört. Was soll das? Was ist das? Können wir das nicht noch ein bisschen genauer haben? Ja? Also, eine Variable ist, wenn wir uns nochmal zurückorientieren an unser Speichermodell, oder ich habe es, glaube ich, auch später noch hier. Wenn wir uns hier an unser Speichermodell orientieren, ja, da haben wir ja gesagt, wir haben sozusagen Adressen, das sind Zellnummern, ja, und diese Zellen, die haben einen Namen. Und dieser Name ist das, was wir unter einer Variablen im weitesten Sinne verstehen. Und Variablen, Verzeihung, haben auch einen Typ. Okay? Und was ist jetzt ein Typ? Naja, also erstmal müssen wir wissen, das habe ich auch übrigens schon gemacht, aber wir machen es einfach hier nochmal, warum nicht? Es gibt primitiv typisierte Variablen und Referenztypen. Ja? Beides haben wir schon gehabt, implizit. So. Primitive Typen sind in Java vordefiniert. Ja? Und das sind zum Beispiel die ganzen Zahlen. Ja? Und deklarieren tun wir so eine Variable, indem wir einfach so einen dieser primitiven Typen hernehmen, zum Beispiel int für Integer, und sagen, mein Variablename soll a sein. Ich könnte auch int Heiner hinschreiben oder int Johannes 423. Kann ich mir aussuchen, wie ich die nenne. Ja? Und was ich dann einfach nur gemacht habe, ist, ich habe sozusagen wenn ich jetzt int Horst zum Beispiel nur deklariere, habe ich eine Zellnummer reserviert und den Namen, aber da steht noch nichts Tolles drin. Ja? Das ist sozusagen das, was passiert. Wenn ich dem Horst gleich auch noch 101 zuweise, peng, dann habe ich es nicht nur reserviert, sondern auch noch dem Ding 101 reingeschrieben. Ja? Können wir das nicht noch ein bisschen allgemeiner sagen? Doch, können wir. Also, was ist denn ein Typ im Sinne eines Datentyps? Naja, wenn Sie zum Beispiel die ganzen Zahlen nehmen, ja, dann haben Sie wieder im Prinzip so eine Art Objektdenke. Denn die ganzen Zahlen, wissen Sie, das sind Objekte wie, also hat einen Wertebereich, 1, 2, 3, minus 1, minus 400 und so weiter. Also von minus unendlich bis plus unendlich die ganzen Zahlen halt. Ja. Das ist sozusagen eine Menge von Dingen, die ist sehr groß, ja, und da stehen halt die ganzen Sachen drin. Also die Elemente sind 1, 2, 3, minus 50 und so weiter. Das ist das, was es ist. Jetzt wissen Sie auch, ganze Zahlen können Sie addieren und subtrahieren zum Beispiel. Ja? Das ist nichts anderes als ein Verhalten, ja? Was ganze Zahlen zeigen. Ja? Sie sind addierbar. Nice. Genauso wie die Bienen stechen können, kann man ganze Zahlen addieren. Und im Prinzip ist in einer objektorientierten Programmiersprache alles irgendwie von einer gewissen Natur und hat ein gewisses Verhalten. Und das ist auch das, was ein Datentyp ist. Eine Menge von Objekten, ja, oder eine Menge von Elementen, sage ich mal. Und die haben irgendein Verhalten, mit denen kann man irgendwas machen. Und es gibt eben jetzt diese primitiven Typen, die sind halt eher simpel und voreingebaut in Java. Und dann gibt es die Referenztypen, das ist genau das, was wir hatten mit Klassen und Objekten. Okay? So, nochmal zu den primitiven Typen. Also man deklariert sie im Übrigen, wie Sie hier schon sehen, genau gleich, auf die gleiche Art, sagen wir mal, wie Referenztypen. Das heißt, Sie schreiben den Typ hin, ja, der ist hier int und hier Student oder Biene oder Komplex oder Double oder was auch immer Sie haben wollen. Ja, und dann vereinbaren Sie einen Namen und machen einen Strichpunkt. Das ist eine Deklaration im Sinne, wie wir es vorhin besprochen haben, es wird einfach nur ein Name erzeugt und wir wissen, das ist von einem gewissen Typ. Bang, fertig. Ja? Instanziieren oder zuweisen, ja, können Sie das im Prinzip bei den primitiven Typen, indem Sie dann sagen, A ergibt sich aus dem Wert 117 und alles wird mit Strichpunkten in Java abgeschlossen. Bei den Referenztypen müssen wir diesen New-Operator benutzen. Ja? Also hier haben Sie ein Kästchen, das trägt den Namen A. Und 117 gibt es sozusagen ohne New, das gibt es schon. Ja? Und bei unten drunter, den Heiner, den haben wir ja als Student deklariert. Da ist aber noch kein Student erzeugt. Ja? Und mit dem Statement hier machen Sie, machen Sie einfach einen fabrikneuen Studenten. Ja? Bang, und dann können Sie noch einen fabrikneuen Studenten machen. So viele fabrikneue Studenten, wie Sie wollen. Ja? Manipulieren tun Sie die primitiven Typen auch mit über so eine Art Methode. Nur diese Methode ist halt hier einfach so ein Operator, so ein klassischer Operator, der zwischen zwei Dingen halt dazwischen steht, wie man es aus der Schule kennt. Ja? Und die Zeile, auf die gerade der Zeiger zeigt, heißt einfach, weise meiner Variablen das zu, was sich daraus ergibt aus dem Wert, wenn ich den Wert der Variablen b nehme und dazu 100 und dazu 42 addiere. Ja? Das Ganze ist dann wieder ein Integer und das kann ich meiner Variablen a zuweisen. Ja? Ich kann solche Zuweisungsgeschichten natürlich auch mit Referenztypen machen, ja? Aber ich kann Referenztypen noch ein bisschen raffinierter manipulieren, indem ich halt nicht wie bei Ganzzahlen das Plus aufrufe, sondern zum Beispiel beim Heiner, lass ihn mal gähnen. Ja? Da rufe ich einfach ein Verhalten auf. Genau wie die Biene sticht, kann der Heiner gähnen. Ja? Oder man kann sagen, ich ändere den Zustand und sage, ich will das Alter von meinem fabrikneuen Studenten, der einfach irgendwie so eine Art Klon ist, der keinen Gehirninhalt hat und einfach so dasteht. Ja, kein Alter, kein Nix. Ja, ich sag mal, Bingo, Heiner, mein Lieber, du sollst 21 Jahre alt sein. Ja? Schön, genau das mache ich. Ich ändere den Zustand von Heiner auf 21 bezüglich seines Alters. Ja? Und das heißt, im Grunde sind die primitiven Typen eigentlich nicht viel anderes als die Referenztypen. Ja? Ich sag, die Referenztypen sind ein bisschen reichhaltiger, ein bisschen, man kann mehr damit machen vielleicht, oder sie sind ein bisschen freier customisierbar, ja? Weil sie die ja selber erfinden können. Die primitiven Typen können es nicht erfinden, die sind voreingebaut. Ja? Gut, und ganz interessant ist auch die Frage der Gleichheit. Ja? Das betrifft die altbekannte Diskussion im Deutschen zwischen den beiden Konzepten das Gleiche und dasselbe. Ja? Was ist der Unterschied? Okay. Jetzt können Sie, nehmen wir mal an, Sie haben hier den Groß stehen mit seinem komischen Hemdlein, mit allem, was er so hat. Dann nehmen Sie noch einen anderen Groß, den Sie auch aus der Klasse Dozent gebaut haben. Und der hat defaultmäßig dann das gleiche Hemdlein an und alles gleich. Ja? Ist der nun derselbe Groß oder nur der, oder ist das ein gleicher Groß? Ja? Antwort, es ist nur ein gleicher. Es kann nicht derselbe sein, den gibt es nur einmal. Ja? Derselbe bezieht sich philosophisch auf das identische Ding, wogegen das Gleiche nur strukturgleich meint. Ja? Also der Typ hat vielleicht auch so ein Hemdlein an, genau wie der, ja? Aber vielleicht heißt der Groh und der heißt halt Schmidt. Ja? Und der hat halt vielleicht irgendwie, der hat was gegessen, in dem Fall stimmt es nicht, und der Schmidt hat halt einen leeren Magen, ja? Obwohl er von außen irgendwie gleich aussieht. Ja? Das ist also, der Schmidt ist dann nicht mehr gleich. Ja? Er hat zwar das gleiche Hemdlein und so weiter, aber er hat halt vielleicht einen anderen Mageninhalt als der Groh. Ja? Und das macht diese Methode equals. Equals schaut sich einfach an, sind alle Zustände gleich. Ja? Wenn das der Fall ist, sagen wir, das Objekt ist das gleiche wie das andere. Es ist nicht dasselbe. Ja? Denn der Test auf dasselbe, den kann ich mit Referenztypen auch machen. Da kann ich also auch dieses ist gleich benutzen. Aber das Gleiche ist sozusagen bei Referenztypen was anderes als dasselbe. Ja? Jetzt bei den primitiven Typen gibt es nur, da ist gleich und dasselbe ist identisch. Ja? Die Zahl 117 ist gleich der Zahl 117. Die Zahl 117 gibt es nur einmal. Das ist ein abstraktes Konzept. Ja, es gibt nicht 50 Versionen von der Zahl 117. Ja, das heißt, da kann ich zwischen das Gleiche und dasselbe gar nicht unterscheiden. Ja, deswegen, es gibt auch keine Equals-Methode für primitive Typen. Es gibt nur das ist gleich und das macht genau das, was wir eigentlich denken, dass es macht. Ja, es vergleicht auf dasselbe. Ja, equals vergleicht auf das Gleiche, ist gleich vergleicht auf dasselbe. Ja, so. Füllen wir das Ganze mal mit Leben. Ja, so. Also. Beispiele für primitive Typen. Int Horst gleich 101, Long Heiner und Heiner gleich diese Riesenzahl hier. Ja. Hier haben wir Deklaration und Instanzierung in einer Zeile. Hier haben wir es in zwei Zeilen gemacht. Ja. Also im Grunde genommen wäre es eigentlich didaktisch geschickter, wenn wir, sagen wir mal, hier nehmen wir ein paar Zahlen weg. So, Bildschirmpräsentation ab aktueller Folie. Sagen wir mal, nicht, dass Sie denken, dass jetzt diese komische, weil es einfach hier auf der Folie umgebrochen war, dass das irgendeine mystische Bedeutung hat. Ja? Also, es ist einfach das. Und was passiert? Naja, gut, hier oben haben wir gesagt, werden Speicherzellen definiert. Ja? Horst ist die Speicherzelle Nummer 1123, die trägt den Namen Horst und die hat halt eine Zelle und in die eine Zelle kann ich ganze Zahlen reinschreiben. 101, minus 50, was auch immer ich will. Ich habe ja am Anfang gesagt, das wollte ich eigentlich auf meinen Folien auch so behalten. Der Alex wollte, der die Vorlesung, also den Teil letztes Jahr gemacht hat, der wollte es ein bisschen genauer machen. Deswegen jetzt auch an der Stelle die Erläuterung. Sie haben ja schon den Unterschied jetzt hier bemerkt. Int ist eine Ganzzahl. Long ist aber auch eine Ganzzahl. Das Ding ist aber nur, Int hat nur eine Speicherzelle in unserem abstrakten Konzept und Long hat zwei. Ja? Das heißt, in Long können Sie viel größere Zahlen unterbringen als in Int. Ja? Das heißt also, Heiner ist ein Name für diese beiden Speicherzellen zusammen, wenn Sie so wollen. Ja? Das ist aber ein Implementierungsdetail, braucht uns nicht zu interessieren. Sie kommen genauso gut mit der Denke aus, eine Adresse, ein Name, irgendein Inhalt. Wie das System das macht, auf wie viele echte Speicherzellen die das mappt, ist, kann uns eigentlich wurscht sein unter uns. Ja? Das ist nur sowas bisschen genauer. Ja? Jetzt, das ist also, sind also primitive Typen und ich glaube, es ist relativ intuitiv. Wenn Sie jetzt Heiner zu Horst oder 2 zu Heiner addieren, ja, dann wird halt die Zahl einfach um 2 erhöht. Sie stellen den Wert vorher fest, addieren 2 dazu und schreiben es wieder in die Zelle rein. Ja? Also es ist eigentlich ziemlich klar, eigentlich, glaube ich, was mit primitiven Typen der Fall ist. Ja? Bei Referenztypen haben wir das Konzept vielleicht verstanden, also Fahrräder, Bienen, dieser ganze Kram. Wie sieht es jetzt im Speicher aus? Naja, folgendermaßen. Also ich erzeuge mir ein Fahrrad, ja? Bicycle 1, Bicycle, Bike 1, ist also ein Fahrrad, was den Namen Bike 1 trägt und das erzeuge ich auch gleich in der Zeile. Ja? Und dann wechsle ich den Gang auf 3. Was ist passiert? Naja, wir wissen ja, Fahrräder haben Cadence, Speed und Gear als Felder und die werden auch einfach ganz normal als Speicherzellen angelegt. Für jedes Objekt neu. Ja? Das heißt also, wenn ich hier ein Mountainbike mache, ja, dann habe ich wieder meine 3 Felder extra. Ja? Also die Bike 1 Felder sind die hier und die Bike 2 Felder sind die. Weil wir ja ein Mountainbike hatten, das war ja abgeleitet von Bike und hat halt noch eine Sitzhöhe, haben wir auch die Sitzhöhe hier noch zusätzlich. Ja? Das heißt also, im Speicher hat jedes Objekt alle Felder für sich. Ja? Und wir haben gesagt, der Programmcode, den wir so schreiben, der liegt aber auch im Speicher. Ja? Das heißt, die ganzen Verhaltensweisen von Fahrrädern und Mountainbikes und Bienen und so weiter, die liegen in einem anderen Speicherbereich. Und da ist dann zum Beispiel diese, ist dann eine Programmzeile, ein Statement oder auch eine, hier eine Definition zum Beispiel von einer Methode, die liegt auch irgendwo im Speicher. Ja? Die brauchen wir ja nicht 50 Mal irgendwo hinzulegen, weil wir wissen, Fahrräder wechseln den Gang. Das brauchen wir nur einmal zu machen, sozusagen einmal diese Methode definieren, die steht irgendwo. Brauchen wir nicht zu jedem Objekt dazu nochmal kopieren. Ja? Und das ist eben was ganz Typisches. Objekte haben einen Zustand, der wird auch durch Variablen quasi kodiert. Und sie haben ein Verhalten, das wird durch kleine Programmchen kodiert. Fertig. Ja? Und das Verhalten zum Beispiel vom Horst, das ist irgendwie implizit schon im System drin. Da brauche ich also das Plus, was ich mit dem Horst machen kann, oder das Minus, das ist irgendwo schon, hat irgendein toller Mensch schon in das Java reingewurstet. Ja? Bei meinen Fahrrädern, die ich selber erfunden habe, muss ich natürlich alles sagen, wie es geht. Ja? Genau. Und so ist es im Speicher jetzt ganz modellhaft, ja, abgelegt. Gut, wo haben wir das? Haben wir da nicht noch ein besseres Beispiel? Ja, gut, kommt. Wenden wir uns noch mal ein bisschen genauer den primitiven Typen zu. Was für primitive Typen gibt es? Also, erstmal gibt es die numerischen Typen, also die Dinge, die Zahlen kodieren. Byte ist eine ganz kleine Zahl, das nimmt nur 8-Bit Speicherplatz. Und da können Sie typischerweise so Bitfolgen und so einen Kram reinpacken. Ja? Braucht man jetzt nicht so häufig. Short ist auch eine kleine Zahl, wenn Sie wirklich sehr effizient sein wollen, dann, und Sie wissen, Sie haben Zahlen, die nur von 0 bis 10 gehen, in Gottes Namen, dann nehmen Sie halt einen Short. Ja? Weil das ist Speicherplatz sparen. Typisch ist, Verzeihung, dass Sie Int nehmen, das ist also eine Ganzzahl, die 32-Bit lang ist. Herr Schlichter hat Ihnen ja erklärt, wie man Binärzahlen definiert. Ja? Und dementsprechend wissen wir auch intuitiv schon, wie viele Zahlen wir in 32-Bit unterbringen. Nämlich, wie viele? Hat einer eine Theorie, eine Vermutung, ein Bauchgefühl, eine spontane Meinungsäußerung? Wie viel kann man da unterbringen? 12, 50, 1000? Bitte, eine Vermutung. Irgendeine. Bitte?
63.
Ach, eine Vermutung. Super. Stimmt nicht, aber danke. Nein, das ist kein Witz. Ich danke Ihnen. Sie haben wenigstens eine Vermutung geäußert. Ja? 2 hoch 32 viele. Ja? Weil Sie haben 32, 1 oder 0. Es gibt 2 hoch 32 viele Kombinationen. Okay? Gut. Long ist eben 2 hoch 64 der Wertebereich, ist eben sehr viel größer. Float, das sind einfach Gleitkommazahlen, also reelle Zahlen im Grunde genommen. Die gibt es in der kurzen Variante, eben Float, und in einer längeren Double, die im Prinzip allen möglichen Kram aufnehmen kann. Zum Beispiel auch so Sperenzien wie dieses lustige Konstrukt hier. Also mal schauen, was das ist hier. 3 Milliarden 245 Millionen bla bla bla, 555 mal 10 hoch 67. Ja. Also das kann man jetzt in Double reinschreiben. In Float würde das nicht mehr reinpassen, zu groß. Ja. Aber sowas wie 10 hoch minus 12 passt da noch rein. Ja. Das sind also alles Beispiele, die man damit nutzen kann. Und jetzt gibt's außer diesen numerischen Typen auch noch zwei weitere Primitive, nämlich Boolean. Das sind Wahrheitswerte. Das braucht man ganz, ganz oft in Java und überhaupt beim Programmieren. Boolean-Sachen können entweder wahr oder falsch sein. Das ist es schon. Ja? Also der Wertebereich ist true oder false. Und dann gibt's noch char für Character. Das sind halt einzelne Zeichen. Und in Unicode UTF-16, da gibt es also ganz, ganz absurde Zeichen auch. Ja? Ich meine, gut, für die Damen und Herren aus Asien ist das natürlich nicht absurd, Wer jemals einen Chinesischkurs gemacht hat, ich habe es 4 Semester gemacht, ja. Ich glaube, ich habe in diesen 4 Semestern mit Ach und Krach irgendwie so 600 oder 700 Zeichen gelernt und sie instantan wieder vergessen. Ja. Aber ist auf jeden Fall trotzdem interessant. Typische Hochbegabten-Geschichte. Also ich bin es nicht, deswegen habe ich sie wieder vergessen. Aber das ist halt, wenn man so ein hochbegabten Gehirn hat, wie vielleicht einige von Ihnen, kann man sich das alles prima merken. Also mein Ex-Kollege Charlie, der hat sich halt die Zeichen so angeguckt. Jep, 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 jep. Ja, und dann konnte er sie. Und ich glaube, er kann sie bis heute. Also zeichnen, lesen, malen, Varianten, alte Variante, neue Schreibung, einfach so durch angucken. Ja? Also nice brain, ich habe es leider nicht. Pech. Gut, das sind alle primitiven Typen. Ja? That's that. Okay. Jetzt Referenz. Ja gut, hier sind einfach noch ein paar mehr Beispiele. Zum Beispiel jetzt um Boolean. Ja? Is cool, gleich true, ha ha ha. Ja. Sie können die Dinge auch hier wieder nennen, wie Sie wollen. Typisch oder nett ist, wenn Sie sie mit is anfangen, die Variablennamen, weil dann können Sie den Code besser lesen. Ja? Also is cool, da wissen Sie, das ist entweder wahr oder falsch. Wenn Sie die boolsche Variable hier jetzt Johanna genannt hätten, ja klar, es ist nicht so intuitiv. Ja? Gut. Und Characters, die machen wir hier mit diesen einzelnen Anführungszeichelchen. Also das ist das Zeichen N. Ja? Und das ist das Zeichen New Line, also Return. Ja? Es gibt ganz viele andere Characters halt eben auch. Ja? Das ist das. Jetzt bei Referenztypen, da haben wir jetzt ja begriffen, die sind irgendwie im Speicher abgelegt. Nice, prima, schön, alles super. Aber wie ist denn das jetzt mit Zuweisungen und so weiter? Können wir das nicht noch genauer haben? Okay, gut. Also, unser Ding vorher war ja, dass wir gesagt haben, wenn wir ein Fahrradbike 1 haben, ja, da gibt es irgendwo Speicherzellen, die diese 3 Zustandsvariablen, die in dem Fall alle von primitivem Typ sind, ja, also in unserer Denke quasi nur eine Speicherzelle belegen, die sind alle irgendwo abgespeichert. Also Cadence von Bike 1, Speed von Bike 1 und Gear von Bike 1. Jetzt fragt sich der geneigte Zuhörer aber, was ist denn mit Bike 1 selber? Ja? Also offensichtlich ist doch, wenn ich sage Bicycle Bike 1 und dann sage ich Bike 1 ist ein Name für ein Fahrrad, aber gibt es da nicht auch was Bike 1 selber ist? Ja? Und die Antwort ist, Sie können sich das so vorstellen, dass Bike 1 ist ja ein Name für das Objekt. Und wenn Sie das Objekt erzeugt haben, dann werden 3 Speicherzellen vollgeschrieben mit oder reserviert erstmal für diese einzelnen Fields von diesem Bike 1. Bike 1 selber können Sie sich aber so vorstellen, als wäre in seiner Zelle einfach nur ein Hinweis auf das erste von diesen Fields, also auf den Beginn des Speicherbereichs, wo die Fields gespeichert sind. Ja? Das ist Bike 1 selber. Das heißt, Bike 1 zeigt auf das Objekt. Das Objekt, das Fahrrad, können Sie sich richtig vorstellen, aus Blech und allem, mit einem Gang eingelegt und allem, das steht irgendwo im Speicher. Ja? Und manche Leute geben ihren Fahrrädern ja auch Namen. Ja? Wer hat ein Fahrrad mit Namen? Kein einziger. Mann, sind Sie pragmatisch. Ja. Normalerweise haben Menschen immer Namen für ihre dämlichen Fahrräder. Ja. Naja, gut. Ich finde es eigentlich nett. Ja. Besonders, wenn es halt so ein schrottiges Ding ist. Naja, also nehmen wir mal an, das Fahrrad, wir haben es lieb und wir nennen es Rosinante. Ja. Und dann ist es halt ein Name. Und dann irgendwie, ich zeige mit dem Namen auf dieses Fahrrad. Ja. Und das Fahrrad selber hat halt noch ganz viele Details und einen Gang und einen Luftdruck und bla 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 bla. Ich sage das ganze Ding, meine Rosinante. Ja? Also ich zeige da drauf. Und das ist genau das, was hier halt auch passiert. Ja? Das Ding heißt halt jetzt nicht Rosinante, sondern Bike 1, weil es Vorlesungsfolien sind. Und dann ist das einfach das, wo ich sage, ich zeige drauf. Ja? Da, wo die ganzen Details von Rosinante abgespeichert sind, das ist sie, mein Drahtesel. Ja? Genauso Bike 2. Ja? bei 2 zeigt, also der Variablename selber von dem Objekt, zeigt einfach auf den Beginn des Speicherbereichs, wo die ganzen Details abgespeichert sind. Ja, ist alles nur modellhaft. Ja, in Wahrheit ist es vielleicht noch ein bisschen anders organisiert, interessiert uns nicht. Ja. Jetzt wird auch die Sache mit dasselbe und das Gleiche vielleicht noch mal ein bisschen klarer. Ja, also, Sie erzeugen Bike 1, ein neues Fahrrad, und wir wissen, ein neues Fahrrad hat genau diese Default-Werte. 0, 0, 0, 1 für Gear, Speed und Cadence. Ja. Bike 2 erzeugen es auch, hat auch hier diese Default-Werte 0, 0, 0, 1. Ja. Das heißt, wenn ich mich frage, sind diese beiden Fahrräder das Gleiche, ja, dann muss die Antwort lauten, yep, die sind das Gleiche. Ja. Sie haben zwar unterschiedliche Namen, aber Gang ist gleich, Speed ist gleich, Cadence ist gleich. Für uns sind die beiden Fahrräder gleich. Das heißt, hier, dieses Boolean wird den Wert true erhalten. Ja? Wenn ich sage, Bike 1 equals Bike 2. Es wäre genauso true, wenn ich sagen würde, Bike 2 equals Bike 1. Die Aufmerksamen von Ihnen werden jetzt aber sagen, Moment, Micro, ganz ruhig. Fahrräder können den Gang wechseln, beschleunigen, und da gab es nur eine weitere depperte Methode, aber von equals war nie die Rede. Ja, wo ist denn das um Gottes Willen definiert? Ja, die Antwort ist, es gibt ja eine Hierarchie von Klassen, habe ich gesagt. Ja, also es gibt Fahrräder und Mountainbikes und Tandems, und da gibt es auch noch superschnelle Mountainbikes und so weiter. Ja. Irgendwo ganz oben muss es aber doch was geben, was so ein bisschen das Abstrakteste darstellt, was man sich überlegen kann. Ja? Und dann wird es natürlich philosophisch. Ja? Was ist das Abstrakteste, was man sich vorstellen kann? Naja, sagen wir mal ein Ding, ja? Eine Entität, ein Irgendwas. Und ein Irgendwas gibt es in Java auch, und zwar immer, und zwar standardmäßig. Und diese Klasse heißt Object. Jetzt denken wir noch mal ganz nach. Also es gab Klassen und Objekte. Ja? Also es gab die Klasse Fahrrad und ein Objekt Fahrrad, Bike 1. Ja? Jetzt gibt es eine Klasse, die heißt selber Object. Ja? Und jedes Ding, die Biene, die Fahrräder, der Crow, das hier, alles ist ein Object. Ja? Okay, das muss man noch mal vielleicht für einen Moment nachdenken, ob das nicht vielleicht ein bisschen, vielleicht hätte man das Ding auch Entity nennen können statt Object, dann hätte man vielleicht weniger Verwirrung erzeugt an der Stelle. Ist auch egal. Ja? Und in Object, das ist eine Klasse, und da ist dann zum Beispiel die Methode equals definiert und noch viele weitere Methoden. Das heißt, jedes Objekt oder jede Klasse, sagen wir erstmal, die Sie in Java schreiben, ist abgeleitet von Object. Implizit, for free, umsonst. Ja? Das heißt also, auch die Fahrräder haben noch eine ganze Menge Methoden mehr, die über diese Vererbung von Objekt geregelt werden. Deswegen also equals. Ja? Wenn ich mich, also das war jetzt das Gleiche, ja? Strukturgleich. Wenn ich mich jetzt frage, ist Bike 1 dasselbe wie Bike 2, na, dann muss die Antwort lauten, nee, ja. Es gibt immer noch 2 Fahrräder, ja. Und die sind zwar gleich, aber nicht dasselbe. Jetzt kann man sich natürlich fragen, kriege ich das hin, dass es dasselbe ist? Naja, also kriege ich schon hin, nämlich wenn ich genau das hier mache, ja, was jetzt in Rot hier ist. Die rote Zeile, was macht die denn? Lassen wir es uns nochmal auf der Zunge zergehen. Sie hat einen rechten und linken Teil, ja. Links steht Bike 1, rechts steht Bike 2, und wir lesen das als Bike 1 ergibt sich aus Bike 2. Ja? So, was heißt das? So, oben Bike 1 ist ein Name für unser erstes Fahrrad. Bike 2 ist ein Name für unser zweites Fahrrad. Ja? Und diese Zeile, die jetzt rot ist, sagt einfach, Bike 1 soll jetzt auch noch ein zweiter Name für das zweite Fahrrad sein. Ja? Nichts weiter. Okay, das ist genau das, was diese Zeile sagt. Bike 1 soll ein zweiter Name für unser zweites Fahrrad sein. Okay? Und wie wird es in Java oder für uns jetzt hier konzeptuell realisiert? Naja, ganz einfach, Bike 2 ist ein Name für unser zweites Fahrrad. Ja? Das heißt, Bike 2 zeigt auf das Objekt, beziehungsweise auf die Felder des Objekts sozusagen. Ja? Bike 2 zeigt auf unser zweites Fahrrad mit dieser Konstruktion hier. Ja? Bike 1 hat vorher auf das erste Fahrrad gezeigt, war also ein Name für das erste Fahrrad. Jetzt soll es auch ein zweiter Name für das zweite Fahrrad sein. Ja, es könnte auch der 105. Name fürs zweite Fahrrad sein. Und es geht einfach, indem wir sagen, Bike 1 soll jetzt auch eine Referenz auf dieses Bike 2 Objekt haben, sein, nicht haben. Ja? Das ist nichts anderes, also Bike 1 zeigt jetzt auch auf das zweite Fahrrad. Okay? Und das ist ganz wichtig, das sozusagen zu begreifen, weil ein Objekt, eine Variable von einem Referenztyp, deswegen heißen die Dinge auch Referenztypen, verweist immer auf ein Objekt. Und in der Variable vom Referenztyp, die Variable selbst, ist sozusagen immer nur ein Verweis. Ja? Und deswegen, wenn ich an dem Objekt was drehen will, muss ich sozusagen über den Verweis gehen, ja? Hier zum Beispiel Bike 2 Cadence, um halt zu sagen, welche Cadence meine ich denn jetzt? Die von Bike 2 oder die von Bike 1? Ja? Und es ist im Grunde genommen bei Menschen genauso. Ja? Wenn Sie ein Smartphone haben, ich nehme mal an, es trifft auf 99,9 von Ihnen zu. Ja? Und nehmen wir mal an, Sie benutzen WhatsApp, was auch auf einen großen Teil von Ihnen zutrifft. Ja gut, was sind Menschen in WhatsApp? Ja, Telefonnummern. Ja, okay. Das heißt also, die Referenz auf einen Menschen ist seine Telefonnummer. Könnte auch seine E-Mail-Adresse sein oder seine Personalausweisnummer. Das ist das, was wir in Datenbanken Schlüssel genannt haben. Ja? Und wenn Sie mit dem Menschen irgendwas machen wollen, ihn zum Picknick einladen oder ihm sagen, dass er ein Depp ist, was machen Sie? Sie klicken in WhatsApp auf den Menschen, implizit auf seine Telefonnummer, tippen ein, du Depp, ja, drücken auf Send, Bingo, und dann ist er eben für Sie ab jetzt ein Depp. Ja, prima. Also Sie haben praktisch ein Verhalten ausgeführt oder Sie haben einen Zustand quasi geändert auf eine gewisse Weise. Ja. Und um das zu machen, brauchen Sie aber sozusagen den Namen, den Hinweis, die Referenz auf das Ding, wo Sie was mitmachen wollen. Deswegen sind Variablen, die nachher Objekte oder die auf Objekte zeigen oder auf eine Referenz auf Objekte sind, von einem sogenannten Referenztyp. Ja? Und das erklärt sozusagen die ganze Geschichte. Warum heißen die Dinger Referenztypen? Was ist der Unterschied zwischen dasselbe und das Gleiche? Ja? Und wie ist denn das hier in solchen Sprachen? So, das Schöne ist, so manche werden jetzt so ein bisschen ungeduldig und Jesus Gott, wie viel von den Zentralübungen haben wir noch? 5. Jesus. Und dann erzählt er die ganze Zeit so ein Mist, mir platzt der Kopf, Hilfe, was soll das? Ruhig, Brauner, das ist es schon. Also das ist das Konzept von objektorientierter Programmierung, Ende. Ja? Das ist es. Sie haben Methoden, Felder, Referenztypen, primitive Typen, dann können Sie jetzt noch irgendwas damit programmieren, fertig, aus, Schluss. Ja? Und den ganzen Rest widmen wir uns einfach noch den Details. Ja? Und zwar den Details, mit Hilfe derer wir nämlich selber dann programmieren können wollen. Ja,
ja, noch eine Frage jetzt nochmal ganz kurz. Wenn ich Bike 1 equals Bike 2, checke ich ja nur, ob die Zustände die gleichen sind.
Richtig.
Und jetzt nochmal zu diesem, was war das, Thumbstinger von vorhin.
Ja.
Könnte ich dann bei dem unteren schreiben, was wäre das dann, der hieß? Ich glaube, wir haben noch Thumbstinger irgendwie.
Wir schauen es uns an, ja.
Könnte ich dann schreiben, Horst ist gleich Thumbstinger, weil es ja identisch ist?
Ja, können Sie machen, ja.
Ja, okay, das war eigentlich klar.
Genau, also wir können es uns natürlich mal anschauen, ja, was jetzt da der Fall ist. Also, Boolean C, ja, machen wir es einfach mal in zwei Dingern, ja. C ergibt sich aus, ja, Thumbstinger ist gleich Horst. Ja? Okay? Das war das. So. Jetzt, und wir müssen natürlich noch ausgeben hier. System out printline C. Okay? So, speichern, ausführen, true. Ja? Warum? Ja, also Sie haben es ja schon richtig vermutet. Im Grunde haben wir vorhin auch gesagt, ja, Samsdinger ist nur ein anderer Name für Horst. Das heißt, Samsdinger zeigt auf den Horst, Horst zeigt auch auf den Horst. Sie können auch noch 50 weitere Namen für das Objekt Horst, für die konkrete Hornisse machen. Ja? Der Witz ist nur, über den Namen Samsdinger kommen Sie nur an einen kleinen Teil des Verhaltens von der Hornisse ran, nämlich ans Stechen. Über den Namen Horst kommen Sie an das ganze Verhalten ran. Wieso? Naja, wegen der entsprechenden Deklarationen. Samsdinger ist ja nur von dem Interface-Typ I can sting, wogegen Horst selber bereits eine full-fledged angry hornet ist. Ja? Okay? Das lassen wir noch mal ein bisschen auf uns wirken. Gibt es da noch eine Frage dazu? Wem erscheint das alles noch ein bisschen mystisch? Finger hoch, bisschen mystisch. Ja? Wem erscheint es relativ klar, aber noch nicht in den Details? Gut, jetzt die nächste Frage, wem erscheint alles klar? Da traut sich keiner, den Finger zu heben. Aber gut, wem erscheint es alles klar? Und ich unterstütze das vollkommen, weil es kann ja eigentlich soweit klar sein. Naja, gut, prima, ja. Also ich hatte jetzt zwei Kategorien, bisschen mystisch und weitgehend klar. Hatte ich schon, wer findet es vollkommen absurd und hat überhaupt keine Ahnung, über was ich rede? Okay, also 1, 2, 3, 4, immerhin 4. Ja? Jetzt, wenn Sie versuchen, einfach mal stichwortartig ein paar Ihrer Schwierigkeiten in den Raum zu sagen. Ich weiß, also wenn man sozusagen ein bisschen raus ist aus einer Erklärung, fällt es einem auch schwer zu sagen, was genau habe ich nicht kapiert, weil die Antwort ist dann wahrscheinlich irgendwie alles. Ja. Aber was wäre zum Beispiel das, wo Sie jetzt spontan sagen, nee, also das habe ich jetzt überhaupt nicht kapiert? Gut.
Ich kann Ihnen zwar schon folgen, aber wenn ich es dann selber anwenden muss, sitze ich da und denke mir.
WTF, genau, verstehe ich. Also das, also um es nochmal fürs Mikro zu wiederholen, also das Statement war, ich kann grob folgen, aber selber kann ich es noch nicht operationalisieren. Ich kann die Übung damit noch nicht machen. Von den anderen, die sich gemeldet haben, nochmal, was ist da nochmal was Sie nicht verstanden haben oder was? Ja, genau.
Ja.
Ja, genau. Also nochmal fürs Mikro, für die zuhören. Die Sache war, wann muss ich welche Klammer machen? Wann schreibe ich die depperten Strichpunkte? Was für Befehle gibt es denn überhaupt? Und so weiter. Ja? Das ist, beide Sachen sind sehr, sehr gute Statements. Und ich würde auf beide antworten. Also das Erste ist, Sie können das an der Stelle noch gar nicht wissen, weil wir es noch gar nicht gemacht haben. Ja? Also die Didaktik an der Stelle ist, erzeuge erst ein grobes Verständnis von Objekten und Klassen, wenn Sie so wollen, eine etwas wolkige Vorstellung, und fülle die an den richtigen Stellen nachher mit den Details. Ja? Und die Details kriegen wir noch. Also wir werden noch sehen, was für Befehle gibt's. Wir werden noch sehen, welche Arten von Klammern es gibt, wann ich welche verwende und dass ich nach jedem Statement einen Strichpunkt mache. Ja, also das kommt noch und der Einwand ist völlig berechtigt. Zur Frage, ich kann die Übung noch nicht machen, auch das ist, glaube ich, an der Stelle völlig normal, ja, weil wenn Sie die Details noch nicht können, ist es halt sehr relativ schwierig. So, was ich hier bewerben würde, wäre der Versuch, sozusagen mit dem Halbwissen oder dem Halbverständnis im Analogieschluss zu versuchen, die Dinge zu machen. Beispiel diese Bankaufgabe. Ja? Also bei der Bankaufgabe von den Übungsblättern, da haben wir gesagt, es gibt Kunden, es gibt Konten, ja? Es gibt alles Mögliche. Jetzt können Sie sagen, ja, nee, klar, Konten, da weiß ich schon, da gibt es irgendwelche Zahlen und dann muss ich, wenn der abhebt, irgendwas abziehen. Aber ich kann doch noch nichts abziehen, ich weiß noch nicht mal, was Int ist. Völlig klar, ist auch cool. Was ich Ihnen da raten würde, wäre, fangen Sie einfach mal mit Classes und Objects an und überall da, wo ein Verhalten passieren soll. Machen Sie System out print line und schreiben in Anführungszeichen rein, was Sie denken, was an der Stelle passieren sollte. Ja? Das ist sozusagen ein Platzhalter für das Ausprogrammieren. Ja? Und diese reine Struktur von, ich weiß, ich brauche eine Klasse Bank, ich brauche eine Klasse Kunde, ja? Und ich muss nachher in meinem Bank-Demo-Programm, in dieser Main-Methode, kann ich mir zum Beispiel 5 Kunden erzeugen. Ja? Und kann dann nachher dem Kunden sagen, sag Hallo zum Beispiel. Ja? Und das sind alles Sachen, die wir im Prinzip sowohl mit dem Bienenbeispiel, ja, ich glaube, das Bienenbeispiel muss ich noch als Code online stellen, ja. Aber sagen wir mal, im Prinzip kann man ja auch die Sache anhalten und sagen, so, jetzt versuche ich das mal so weit abzutippen. Wie hat der jetzt nochmal eine Klasse gemacht? Ah ja, der hat da irgendwo geklickt. Und dann einfach mal versuchen, es genauso zu machen. Dann heißt halt Ihre Klasse eben nicht Little B, sondern Bank, ja. Und das reicht schon an der Stelle, ja. Einfach mal ein bisschen rumprobieren. Für den Moment ist das das Maximum, was man machen kann. Ja? Und die Hoffnung ist, dass wenn wir jetzt, eigentlich wollte ich heute ein bisschen weiterkommen, wer hätte es gedacht, aber macht ja nichts, Hauptsache wir haben ein bisschen das genauer gemacht. Heute wollte ich schon ein bisschen erklären, was für Befehle es gibt und Plus und Minus und wie das alles geht. Ja? Und wenn man das mal hat, dann kann man damit vielleicht wieder ein bisschen rumprobieren, weil ich mache ja da auch wieder Beispiele, ja. Und dann kann man sagen, okay, gut, also jetzt hat er die Exponentialfunktion erklärt, wie man die programmiert. Da kommt auch Plus und Minus vor. Wie mache ich es jetzt für meine Konten? Ja? Also zum Beispiel ein Konto ist ja klar, hat ein Kontostand. In der objektorientierten Denk ist das ein Field. Ja? Und das ist in dem Fall jetzt gut, wahrscheinlich am besten ein Integer. Ja? Also Int Kontostand, Strichpunkt. Damit haben Sie einfach gesagt, in meiner Klasse Konto, ja, die ist dadurch definiert, dass es als Zustand einen Kontostand gibt. Ja. Und dann habe ich zum Beispiel Methoden wie abheben oder einzahlen. Okay? Und es ist schwer, also für diejenigen, die jetzt, also ich finde es ja erstmal super, dass überhaupt Leute sagen, ich installiere Eclipse und ich versuche die Übung. Das ist schon mal super Gold wert. Und die Frustration, ja, die kann ich auch sehr gut verstehen. Und ich sage da nochmal, es kommt nicht so sehr darauf an, dass man die Aufgaben wirklich super löst, sondern man soll sie versuchen. Weil man sie nämlich versucht, dann stellt man sich Fragen. Zum Beispiel, okay, gut, ich muss offensichtlich Class davor schreiben. Muss ich jetzt Public Class? Ah, ich probiere einfach mal Class ohne Public oder mit. Was ist da der Unterschied? Ah, ist eigentlich wurscht für den Moment. Ja, habe ich noch nicht so richtig verstanden. Hat er irgendwas gesagt? Ist mir jetzt auch egal. Ich will eine Klasse machen, die heißt Konto, Class Konto. So, und dann kommt natürlich hier wieder die Geschichte. Ja, okay, gut, aber jetzt, welche Klammer mache ich denn da jetzt? Mache ich jetzt da eine geschweifte Klammer oder eine runde Klammer oder eine eckige Klammer oder eine spitze Klammer? Da ist das Rezept, mach's wie der Gro. Ja. Einfach schauen, okay, gut, geschweifte Klammer, mache ich eine geschweifte Klammer. Ja. Gut, und unten mache ich die geschweifte Klammer irgendwann wieder zu und dazwischen habe ich meine Felder und Methoden. Also das ist natürlich viel verlangt, ich weiß, ja, weil das sozusagen also echt kaltes Wasser ist. Ja. So Student hier programmieren, hepp, viel Spaß, ja. Aber das, in dem Fall ist es halt die Didaktik des Java-Tutorials, der ich ein bisschen folgen will. Es gibt andere didaktische Konzepte beim Programmieren, die fangen mit diesen kleinen Geschichten an. Ja. Nur dann fällt es den Leuten manchmal schwer, wieder in diese Objektdenke reinzukommen. Weil dann denkt jeder, ja, ein Programm, das habe ich kapiert, das sind Zeilen, die laufen ab. Und da habe ich später noch Schleifen, aber jetzt Objekte, ach Gott, was ist denn das? Ja. Wo man es anpackt, man hat Schwierigkeiten. Ja. Und letztes Jahr gab es ja noch diese Sprechstunden. Da haben also Tutoren, Hiwis von mir, hier in Weinstephan noch so eine Art Sondersprechstunde, Übungsgruppe, was auch immer gemacht, wo die Studis die Aufgaben gemeinsam machen konnten. Ist leider dem Geld zum Opfer gefallen. Ja. Es gibt keine Kohle mehr für sowas. Ja. Und wenn es keine Kohle gibt, gibt es auch keine Hiwis, weil keiner macht es umsonst. Also gibt es auch keine Sprechstunden. Ja. Ist ein bisschen schade. Und wenn Sie können mich aber hier nach der Zentralübung festnageln. Sie können sagen, Sokro, jetzt hier hinsetzen, mein Laptop. Ich habe Folgendes versucht. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Was mache ich denn jetzt? Und dann wird der Groß sich daneben setzen und sagen, pass mal auf. Wir können das gerne auch in der Gruppe von 5 machen. Ja, ist mir wurscht. Oder auch draußen im Foyer oder in einem Raum. Ich mache hier so lange Fragen, wie Sie Fragen haben. Ja, wenn es bis 2 mittags dauert, dauert es bis 2 mittags. Mir wurscht. Ja, also wenn Sie es versucht haben und haben einen Punkt, wo Sie sagen, da komme ich nicht weiter, herkommen, mit mir diskutieren. Ja. Hat sonst noch irgendeiner von denen, die jetzt gesagt haben, also bei aller Liebe, Gro, nette Witzchen, aber kapiert habe ich es noch nicht wirklich, irgend noch einer eine Sache, wo er oder sie sagen würde, das ist jetzt speziell noch komisch. Irgend noch eine Sache, wo sie sagen würden, ja bitte. Ja. Okay, also die Frage war, wie lege ich denn fest, was in meine Klasse fallen soll? Naja, wenn Sie sich an die Datenbanken zurückerinnern, an die Entity-Relationship-Modellierung, ja, da haben Sie ja auch quasi festgelegt, was in so einer Entity drin sein soll, also welche Spalten die Tabelle haben soll. Und da hat irgendwer, hat ja mal gesagt, ein Professor hat einen Rang. Das ist einfach eine Designentscheidung. Sie können das selber bestimmen. Und wenn Sie sich dafür entscheiden, dass die Biene jetzt nicht nur stechen und Pollen sammeln soll, sondern auch, wie gesagt, mit den Fühlern wackeln, Ihre Entscheidung, das ist eine Modellentscheidung. Kommt darauf an, was Sie sozusagen wollen. Wenn Sie einen Trickfilm machen, ja, da ist es vielleicht interessant, dass die Biene mit den Fühlern wackelt. Wenn Sie eine ökologische Simulation machen, ja, und einfach sagen, ich habe 10 Bienenvölker und dann habe ich noch einen Hornissenstamm und ich rechne einfach mal biomathematisch durch Simulation durch, was passiert, wenn ich einen zweiten Hornissenstamm dazu packe, werden dann alle Bienen platt gemacht und so, dann ist ja scheißegal, ob die mit den Fühlern wackeln. Da ist halt interessant, dass die stechen können und dass sie so und so eine Erfolgsquote haben und dass die Hornissen aber mit einem Stich irgendwie 50 Bienen gleichzeitig aufspießen können. Sowas. Ja. Es hängt davon ab, was sie modellieren wollen. Das wär jetzt die Antwort eigentlich. Ja. Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, wo Sie sagen, also das ist jetzt insgesamt echt noch total mystisch für mich? Ja. Also, wie gesagt, es ist bitte nicht genieren. Es ist überhaupt nicht so, dass das einfach ist. Ja? Also es ist durchaus eine ziemliche Anmaßung, sie da so reinzuschmeißen. Ja? Also da habe ich mir was rausgenommen. Okay? Also gibt es noch irgendwas? Wenn nicht, mache ich noch für 5 Minuten ein bisschen weiter. Ja? Nur für 5 Minuten. Gut. Also, zurück zu unseren schönen Folien. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, also, das war wirklich eben relativ wichtig, um sich die ganzen Sachen nochmal klar zu machen. Was sind Klassen, was sind Objekte, was sind Referenztypen, was sind primitive Typen, was sind Variablen eigentlich? Ja? Also damit sollte man nochmal ein bisschen im Kopf überlegen. Und auch hier gilt, bitte, wenn Sie es nicht verstanden haben, nach der Übung herkommen. Ich erkläre es gern nochmal. Ja? So. Jetzt. Ich sehe schon, das werde ich auch das nächste Mal einfach nochmal aufgreifen. Es gibt in Java, wie in sehr, sehr vielen anderen Programmiersprachen, oder ich soll es mal anders anfangen. Ja? Herr Schlichter hat Ihnen bei der Programmierung ja auch was über Datenstrukturen erzählt. Ja? Also, was ist das? Naja, also er hat Ihnen zum Beispiel einen Binärbaum vorgestellt, richtig? Oder eine Liste oder andere Datenstrukturen, richtig? Wer ist der Meinung, dass er das nicht getan hat? Okay, gut, dann hat er es hoffentlich getan. Ja? Und im Grunde genommen ist so eine Datenstruktur auch wieder nichts anderes als so ein Datentyp. Ja? Also ob Sie jetzt eine Biene haben, die stechen kann, oder einen Binärbaum haben, dem Sie einen Knoten hinzufügen können oder ein Blatt, ist eigentlich wurscht. Ja? Sie haben eine Menge von Dingen, die unter dieses Label fallen können, also alle ganzen Zahlen, alle Bienen, alle Bäume, ja, und mit denen kann man jeweils irgendwas machen. Es ist immer wieder die gleiche Dinge, die gleiche Sache, Zustand und Verhalten, ja. Und ein Array ist im Prinzip sowas Ähnliches wie eine Klasse, also sagen wir mal ein abstrakter Datentyp auf eine gewisse Weise. Und das ist nichts anderes, als dass Sie eine Menge von Variablen zusammenfassen können zu einer Liste. Ja? Also Sie können jetzt eine Liste machen von Bienen oder eine Liste von Bäumen oder eine Liste von ganzen Zahlen, was auch immer Sie wollen, und zwar eine feste Zahl davon. Also wenn Sie sagen, ich will eine Liste von 50 Bienen, dann können Sie das machen. Und das Ganze nennt sich Array. Ja? Array ist ein englisches Wort für Liste. Ja? Das heißt, ein Array ist eine indizierte Liste von Elementen. Und diese Elemente sind entweder von einem primitiven Typ oder von einem Referenztyp. Beispiel, Liste von Zahlen. Ja? Nehmen wir mal an, Sie haben jetzt hier eine Liste von 6 Zahlen. Die sind durchindiziert von 0 bis 5. Ja? Und in diese blauen Kästchen können Sie jetzt eben Zahlen reinschreiben. 1, 15, minus 100, 23, 1 Million. Ja? Können Sie da reinschreiben. Sie können aber auch Referenztypen quasi oder ja, Objekte von Referenztypen da reinschreiben. Was wird dann passieren, wenn Sie eine Liste von 6 Bienen haben? Ja? Was steht dann in den blauen Kästchen? Naja, 6 Hinweise auf Bienenobjekte. Ja? Die Bienenobjekte, die können ja ihrerseits wieder ganz komplexe Zustände haben und alles Mögliche. Aber in diesem Array brauchen Sie ja nur die Hinweise zu verwalten. Ja? Bei den primitiven Typen haben wir gesagt, unterscheiden wir ja nicht groß zwischen Hinweis und dem Ding selber. 117 ist 117. Bang. Ja, das ist Hinweis und Ding selber in einem, sozusagen. Ja? Und das ist jetzt quasi das, was man mit Arrays machen kann. Und man muss sie folgendermaßen deklarieren. Also, Int kennen wir schon. Das ist einfach der primitive Typ Ganzzahl. Und wir wissen auch, wir können Namen vergeben. Wenn wir jetzt eine Liste von Ganzzahlen wollen, machen wir eckige Klammern hinter diesen jeweiligen Typ. Okay? Also, in dem Fall ist es also eine Liste von Zahlen. Wenn Sie diese Liste erzeugen, das können Sie auch wieder mit new machen, ja, dann müssen Sie hinten in den eckigen Klammern, die Sie dann hinten dran schreiben, angeben, wie viele Elemente diese Liste haben soll. Also in unserem Fall 6. Ja. Was ist also bis hierhin passiert? Sie haben gesagt, Sie wollen eine Liste von ganzen Zahlen haben. Ja, und dann haben Sie diese Liste auch erzeugt, indem Sie quasi 6 leere Felder haben, wo Zahlen rein können, ja, und dem Ganzen den Namen SumArray gegeben haben. Wir könnten es eben auch statt SumArray Barack nennen, ja, oder A15. Ist mir völlig wurscht. Ja. Ist einfach wieder ein Name, den Sie vergeben. Das heißt, an der Stelle haben Sie nur diese Struktur hier erzeugt im Speicher, ohne dass Sie in die Kästchen auch was reingeschrieben haben. Ja? Und das tun Sie jetzt hier. Also an die nullte Stelle schreiben Sie eine 23, an die erste eine 12, an die fünfte Stelle eine 4 plus den Inhalt von dem, was in der zweiten Zelle drin steht und so weiter. Ja? Das heißt, Sie können die Dinger dann nach und nach füllen. Es kann jetzt auch sein, das habe ich gesagt, dass jetzt hier kein primitiver Typ steht, sondern wie hier Referenztypen. Und dann haben wir in den Kästchen, wie eben schon gesagt, nicht die primitiven Typ-Elemente selber, sondern Hinweise, Referenzen auf diese Objekte. Ja? Also jetzt gehen wir zum Beispiel mal direkt hier runter. Wir haben ein drittes Array, das hat 45 Elemente der Klasse AnyClass. Und da kann ich an die 44. Stelle mir ein AnyClass-Objekt reinschreiben und wir wissen, mit newAnyClass erzeuge ich das Objekt irgendwo, ja, und in diese 44. Stelle, also eigentlich die 45., weil ja von 0 an nummeriert wird, in die 45. Stelle, die den Index 44 hat, schreibe ich einen Hinweis auf dieses neue Objekt der Klasse AnyClass. Ja, so ist es gemacht. Und ich kann auch sozusagen jetzt mir das so vorstellen, dass jetzt Third Array von 44 einfach nur ein Name ist für mein Klassenobjekt. Ja, es ist ja ein Hinweis, ein Name auf das Klassenobjekt. Und da kann ich jetzt auch so Sachen machen wie an die 22 mal zweite Stelle, das ist halt die Stelle mit dem Index 44, ja, da weiß ich, das ist ein Objekt und da kann ich jetzt die Methode SumMethod drauf aufrufen. Ja. Das heißt, im Grunde sind Arrays nichts anderes als Buchhaltung. Sie können genauso gut 6 einzelne Integer-Variablen deklarieren und mit denen irgendeinen Schmu machen. Ja. Arrays haben einfach nur die schöne Sache, dass sie sozusagen einen Index haben. Ich will das fünfte Integer oder das fünfte AnyClass-Objekt. Ja. Aber im Grunde ist es nichts anderes als das, was wir vorher hatten, nur dass wir jetzt halt mehrere Variablen zu so kompakten Paketen zusammenpacken, die wir auch indizieren können. Ja. Und das ist das, wo wir das nächste Mal weitermachen. Und das nächste Mal werden wir auch noch mal mehr programmieren mit dem Wissen, was wir uns dann erzeugen. Da ist noch eine Frage.
Ja, diesen Third Array 44 ist gleich New AnyClass. Das ist ja dann, da erzeuge ich ja eben dieses Objekt von AnyClass. Aber habe ich die Objekte nicht schon davor erzeugt, in der Zeile drüben genau auch schon?
Also, die Frage war, Third Array 44 gleich New AnyClass. Da erzeuge ich ein Objekt. Habe ich diese Objekte nicht schon in der Zeile zuvor erzeugt? Nein, ganz wichtig, ganz gute Frage. Was ich hier nur erzeugt habe, ist eine leere Liste mit 45 Elementen und diese Zellen sind von einer Struktur, dass Hinweise auf AnyClass-Objekte rein können. Aber die sind leer. Ja? Also eine Liste, Sie können ja genauso gut sagen, eine Liste von Namen können Sie erzeugen. Das heißt, Sie nehmen ein leeres Blatt Papier und schreiben drüber Teilnehmer. Dann machen es noch Striche, nummerieren die von 1 bis 10. Das ist eine Liste von Teilnehmern. Aber da steht noch kein einziger Teilnehmer drin. Sie müssen erst einen Teilnehmer erzeugen und dann können Sie den Namen von dem in die erste Zeile zum Beispiel reinschreiben. Ja? Das ist der Witz. Also die Liste ist was anderes als die Objekte in der Liste. Ja? Das ist schon das Ganze. Werden wir das nächste Mal wieder aufgreifen? Also dann ist nächstes Mal wieder Brückentag. Nee, erst dann. Gut, Bingo. Vielen Dank, bis nächste Woche.